SRF 1.
Persönlich. Katharina Kilchenmann im Gespräch mit Gästen.
Heute gibt es also ein Singens persönlich. Ihr habt es schon gehört, der Stefan Kurt, mein Gast, hat bereits mitgesungen. Die Sendung kommt heute aus dem Kleintheater Taburettli zu Basel. Und meine Gäste sind, wie gesagt, der Schauspieler Stefan Kurt. Er ist in Bern aufgewachsen, lebt seit 30 Jahren in Deutschland, spielt im Moment am Zürcher Schauspielhaus und er ist 55. Ebenfalls da ist Giuseppina Barone, Baslerin, 48. Sie arbeitet in der Öffentlichkeitsarbeit in der Schule für Blindenführhunde in Allschwil. Ganz herzlich willkommen. Giuseppina Barone, ihr seid von Geburt an blind. Euer Hund, der Zorino, liegt jetzt hier auf der Bühne ganz nah bei euren Beinen am Boden. Ist er immer und überall dabei?
Ja, meistens schon. Er ist immer dabei. Ich mache eigentlich alles mit ihm. Ich gehe arbeiten, gehe in die Stadt, gehe einkaufen und so weiter.
Gibt es Momente, wo ihr sagt, nicht, du kannst jetzt nicht dabei sein?
Das gibt es, allerdings selten, aber das kann es natürlich schon geben, je nachdem, wo ich in die Ferien gehe, wenn ich einen Stadtbesuch mache oder in den Süden, dann möchte ich den Hund nicht unbedingt dabei haben. Oder wenn ich irgendeinen Kurs habe, ein, zwei Tage, dann finde ich es eigentlich auch langweilig für meinen Führhund. Und dann bin ich immer froh, wenn
und
ich...
Und wo ist er denn?
Eben, dann gebe ich ihn ab in Freunde oder auch Blindenführhundeschule hat Familien, die gerne einen Hund übernehmen, für die Ferien oder sonst zum Hieten. Aber auch im Freundeskreis lassen sich Leute finden, die gerne den Hund hieten.
Stefan Kurt, wie habt ihr es mit den Hunden? Er liegt jetzt da gerade so vor euren Füßen und die schauen so runter. So.
Ich habe mir gerade überlegt, gibt es auch mal Momente, wo du merkst, dass der Hund keine Lust hat? Gibt es das überhaupt? Oder ist er, der Hund ist ja ein wahnsinnig treues Wesen und eigentlich immer parat?
Also, ich habe jetzt bereits meinen dritten Führhund und diese Frage habe ich mir ganz am Anfang gelegentlich gestellt, ob der Hund wirklich gerne führt. Wobei auch der erste Führhund hat sehr gerne geführt. Ich weiss das mittlerweile. Ich merke einfach, der Hund freut sich, wenn er raus kann. Wenn ich das Führgeschirr nehme, legt es freudig an. Er hat eine tolle Haltung. Das sagen vor allem halt sehende Leute, das sieht man im Hund an. Wenn er so majestätisch rumläuft. Und schlussendlich merkt man das natürlich auch, dass ein Hund vielleicht einmal an einem Tag vielleicht ein bisschen weniger motiviert ist. Vielleicht kann es das schon geben, aber ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, wie ich selber motiviert bin. Wenn ich selber, ich zum Beispiel rausgehe und es regnet gerade in Strömen, dann denke ich, man auch muss das sein.
Gut, es ist sein Beruf. Also, manchmal stinkt es uns an im Beruf, oder?
Manchmal stinkt es uns an, ja.
Ja, aber ich denke, mit Motivation kann man sehr viel machen. Also, wenn ich mich dann zusammen nehme und sage, so, komm, jetzt gehen wir weiter und du bist ein toller Hund und so weiter, dann macht er das schon.
Ein paar Leckerli helfen noch immer, oder?
Ja, das machen wir nicht. Während der Führung.
Das dürft ihr nicht.
Nein.
Stefan, gut, wie heißt es mit den Hunden?
Ich habe sehr gerne Hunde, lieber als Katzen. Wir hatten daheim eine Katze. Die hat mich nicht so gerne und ich sie halt auch nicht so. Ich habe auch gerne einen Hund, aber mit meinem Job geht es nicht. Ich liebe Hunde.
Jetzt ist ja so, dass Frau Barone sich wirklich blind versteht mit ihrem Hund. Gibt es irgendjemanden in eurem Leben oder in eurem Beruf, der auch mit ihm blind versteht?
Ja, mit meinem Partner natürlich. Das ist schon eine grosse Vertrautheit und ein Vertrauen und ein Verständnis.
Mhm. Ja. Ihr lebt in Berlin mit ihm? Ja. Und auf der Bühne manchmal, da braucht es ja auch eine Art Vertrauen, dass der andere das macht, was auch geprobt ist.
Ja, das ist nicht immer so einfach. Es ist manchmal schon gut, wenn der andere eben genau das Gegenteil von dem macht. Gut, es gibt schon Verabredungen, dass man sich auf Sachen verlassen kann. Aber nachher im Moment, das ist so wie unser Gespräch jetzt hier. Wir haben das ja auch nicht probiert. Dass, man schmeißt sich da rein und sagt, ja, mal schauen, was daraus wird. Manchmal kann das gut sein. Interessant, weil bei Teilen Sonntagen wird es vielleicht nicht so interessant. Das ist mehr so eine Lust, sich in so eine Situation reinzugehen und nachher schauen, was passiert, was kommt da von den Leuten unter und wie sind wir hier drauf. Und, das finde ich auch immer spannend eigentlich, an Schauspielerei, dass man zwar eine Struktur hat, wo man sich darauf verlassen kann, aber am Abend sich auch auf eine Art wieder fallen.
Es ist genau jetzt. Oder? Es ist nicht Proben, es ist nicht mit Netz und doppeltem Boden, sondern es gibt nur jetzt.
Es ist genau jetzt und ihr seht mich und ich sehe euch und die Hörer hören uns. Und ja, auch mit der Stimme kann man ja schon sehr viel hören.
Stefan Kurt, ihr seid hier in der Schweiz bekannt. Euer Gesicht kennt man sehr gut. Von Filmrollen als Paul Grüninger seid ihr im Film «Akte Grüninger» zu sehen. Oder als Vater im «Verdingbub». Werdet ihr manchmal auf der Straße oder im Restaurant hier angesprochen? Ihr seid Tochter.
Ja. Ich kenne euch doch. Das Gesicht kenne ich, aber wie heisst ihr jetzt schon wieder? es tut mir leid, ich weiß nicht, aber was hat er? Ja, schau mal, ja. Wer seid ihr? Stefan Kurt, ja, so geht es meistens. Also, ich sage es noch, Stefan Kurt.
Ja. Und was sagt ihr, was ist denn der Grund, warum man das Gesicht so gut kennt, aber den Namen einfach nicht?
Ich weiß nicht, vielleicht habe ich noch zu wenig Presse gemacht, zu wenig Interviews gegeben.
Zu wenig twittert,
ja,
vielleicht?
Ja, zu wenig twittert und skapet und was auch immer. Ich sage es noch einmal, Stefan Kurt.
Frau Barone, habt ihr den Stefan Kurt schon gesehen beim Arbeiten?
Nein.
Ihr geht nie ins Theater und geht nie ins Kino. Muss ich das so verstehen?
Nein, also ins Kino bin ich, als ich noch einiges jünger war, bin ich ein paar Mal gegangen, weil man halt dann ins Kino gegangen ist. Aber mittlerweile muss ich ehrlich sagen, nein, ich gehe nicht unbedingt ins Kino. Also dann gibt es andere Sachen, die ich gerne mache.
Mhm, mhm. Das Kino ist ja schon sehr visuell natürlich.
Sehr,
oder? Sehr, genau. Wobei im Kino Tonspuren mittlerweile wahnsinnig die Wichtigkeit der Tonspuren, gerade bei Fantasy-Sachen, wenn ihr mal schaut, was da kracht. Und
getönt wird.
Man kann natürlich wahnsinnig viel Geld sparen. Weil wenn man so eine Holztür jetzt aufmachen will, dann legt man ein metallisches Gerüst drunter. Und dann, das kostet natürlich viel weniger, jetzt eine Holztür zu machen, als eine Metalltür.
Tönen sind die halbe Welt. Die andere halbe Welt ist zu sehen. Giuseppina Barone, ihr seht der Stefan Kurt nicht. Als ich bei euch war letzte Woche, habt ihr mich noch schnell gebeten, ob ich mich schnell beschreiben würde, dass ihr auch ein bisschen wisst, wer da sitzt. Und ich habe mir echt noch ein bisschen überlegen, ja, was sage ich denn, wenn ich mich eigentlich beschreibe? Und jetzt bitte euch, Stefan Kurt, beschreibt doch bitte euch der Giuseppina Barone, wer da sitzt.
Merci vielmals. Wieso?
Ist es ein bisschen schwierig?
Es ist schwierig. Ja. Es ist wahnsinnig schwierig. Ich hätte jetzt eigentlich mein Handy gezückt, ein Selfie gemacht und euch das dann geschickt. Jetzt seid ihr ja da. Ich würde vielleicht anfangen ganz profan mit dem Alter, eben 55, 177 cm gross, 1,77. 70 Kilo schwer, so schlank, mit schon einem kleinen Bauchansatz. leider halt, ich habe braunes Haar. Ja.
Aber aus dem Publikum musste ich einen blöden Spruch machen. Ja.
Ja, es sind schon ein paar graue Streifen drin. Ja. Es ist schon nicht mehr so dicht, das Haar. Hinten habe ich so einen kleinen Kranz, was nicht mehr so ganz dicht ist. Ja, und jetzt wird es schon schwierig. Braune Augen. Da fängt es schon einfach schwierig zu werden.
Aber es ist schon gut. Dankeschön.
Auf was achtet ihr denn, Giuseppina Barone, wenn ihr jemanden neu lernt kennen?
Ja, also bei mir ist es vor allem die Stimme, die eine grosse Rolle spielt. Es ist natürlich nicht so, dass das erste Mal, wenn ich jemanden treffe, dass ich gerade sagen kann, oh, toller Mensch oder oh nein, kein toller Mensch. Das ist überhaupt nicht so. Aber ich denke, eine Stimme macht schon sehr viel aus. Ob es eine angenehme Stimme ist oder vielleicht eine gestresste Stimme oder ob die Person gerade gereizt ist oder eben einfach gut drauf ist. Oder einfach normal. Also ich denke, doch, die Stimme macht sicher sehr viel.
Was hört ihr jetzt beim Stefan Kurt?
Ja, in der Stimme? Wie immer. Sie, ja, ich finde es eine angenehme Stimme. Und, und ich muss mir... Ich habe gestern zu oben auch ein bisschen gelesen, also ein bisschen geforscht im Internet. Und ich habe zum Beispiel gelesen, dass er ja beim Verdingbub der jähzornige Vater gespielt hat. Mhm. Und jetzt, als ich so die Stimme höre, ich habe mich extra ein bisschen geachtet. Und ich finde es eine angenehme Stimme, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er das ganz toll kann spielen kann, der jähzornige Vater.
Merci. Ja.
Stefan Kurt, jetzt an euch auch noch die Frage. Was nehmt ihr wahr als Normalsehende, wenn ihr jemanden neu lernen kennt? Wo geht eure Aufmerksamkeit vor allem her?
Ja, das ist schwierig. Das ist ein Gesamtpaket eigentlich. Natürlich die Augen, die Stimme. Aber dann sind noch viele Sachen passieren da zwischenmenschlich, wo man eigentlich fast nicht in Worte kann fassen kann. Das ist die Ausstrahlung von einem Menschen. Das ist, ich war früher wahnsinnig gerne in Bern, bin immer auf den Bahnhof gegangen, habe dort einen Kaffee getrunken, mit Passerellen unter, wo die Leute zu den Gleisen gelaufen sind, und habe dort wahnsinnig stundenlang Leute einfach angeschaut, weil das ist so interessant. Die Bewegungsmotorik von jedem Menschen ist so verschieden. Und es ist so spannend, eigentlich, zu schauen, wie jeder anders läuft, eine andere Körperlichkeit hat. Und ja, das finde ich sehr interessant.
Ihr habt ja eine sehr breite Palette. Also, ihr seid eben einerseits der Dätsordnung und alkoholsüchtige Vater in diesem Verding, ihr seid aber genauso der geschniegelte Weinfeld, der Millionen hat und reich ist. Ihr habt eine sehr breite Palette an Möglichkeiten. Was macht es aus, dass die nicht so festgelegt sind auf einen Typ? Woody Allen ist immer der Woody Allen. Der George Clooney ist auch immer der George. Er kann ein bisschen machen, was er will. Das geht immer fest in die Rolle.
Ja, vielleicht weil ich ein Talent habe oder eine Lust habe, Sachen nachzumachen, imitieren. Das habe ich schon als Kind immer wahnsinnig gerne gemacht. Ja, wenn ich, eben, die Melodie persönlich habe ich auch immer im Radio gehört. Mit der Zeit hat man Lust, das nachzumachen. Oder Emil nachgemacht. Oder Leute nachgemacht. Das hat mir immer viel Spass gemacht. Und ich glaube, ja, eine gewisse Begabung dafür. Das geht mir relativ leicht. Und wahrscheinlich sind das eben so solche Rollen. Und das braucht man ja als Schauspieler, dass man sich gute Rollen in Typen, in Menschen einfügen kann. Und,
aber es ist schon noch verrückt. Eben, ihr könnt genauso gut auf dem Bauernhof rumtöbern wie in der Galerie im schönen Kleidchen rumlaufen. Das ist eine grosse Begabung, so vielseitig zu sein.
Merci. Es braucht natürlich auch immer den Regisseur dazu. Ich weiss noch, gerade beim Verdingbub bin ich zuerst nicht glücklich gewesen mit dieser Rolle. Also, als ich die angeboten bekommen von Markus im Boden. Weil ich habe gesagt, ich bin das nicht. Ich schaue meine Hänge, ich bin wirklich ein Bauer. Also, das nimmt mir niemand ab. Dann hat er gesagt, du musst keine Angst haben, das machen wir schon. Also, es braucht natürlich immer auch das Drehbuch und Geschichte dazu. Und der Regisseur, der es so inszeniert, also immer ein guter Partner, der kann das funktionieren.
Der hat mir gesagt, ich würde gerne mal einen Blinden spielen.
Ja, weil das ist natürlich eine wahnsinnige Aufgabe. Also gern. Ich würde es sehr gerne spielen, weil sie es angeboten bekommen. Ja, ja. Weil das ist natürlich schon eine wahnsinnige Aufgabe. Mhm.
Giuseppina Baroni, was könntet ihr ihm denn für Tipps geben? Also was könntet ihr ihm sagen, was ist wichtig?
Ja, also ich denke, vielleicht eine blinde Person auch ein bisschen also beobachten, natürlich, dass die blinde Person das auch weiss, aber vielleicht ein bisschen schauen, wie lebt die Person, wie tut sie sich fortbewegen, eben so in ganz alltäglichen Sachen, oder? Jetzt in der Küche zum Beispiel, oder beim Wäschmachen, oder auch auf der Strasse. Ich denke, vor allem das ist sehr wichtig, oder? Dass man auch beobachtet, auch wahrnimmt, wie tut sich eigentlich die Person fortbewegen im Alltag.
Mhm. Und das merkt man, Entschuldigung, das merkt man natürlich, wenn ich euch jetzt hier sehe, das ist eine wahnsinnige die Zentrierung auf sich selber. Wenn ihr jetzt mir dagegen, ich bin da raus, die schauen mir an, das geht alles über die Augen, die wahnsinnig auch täuschender sind, als zu hören. Wenn die Frau Barone sieht, die ist total zentriert hier, weil die natürlich eure Ohren hat, die euch orientieren. Und es gibt natürlich eine wahnsinnige Fokussierung. Die sind auch viel mehr, also ich will das gar nicht qualitativ werten, aber bei euch, weil ihr natürlich durch die Ohren das alles aufnehmt.
Werdet ihr manchmal auch ein bisschen in eine Rolle gedrängt von denen, die eben viel mehr sehen muss als andere, weil sie eben die anderen Sinne stärker aktivieren muss?
So. Ja, also es gibt halt viele Leute, die immer noch meinen, dass jemand, der blind ist, besser hört oder besser schmeckt und so weiter, also einen besseren Geruchssinn hat. Und das ist natürlich nicht so. Also die hat man vielleicht ein bisschen ausprägter, weil man natürlich auch angewiesen ist auf die anderen Sinne, weil man das Visuelle nicht hat. Aber das, schlussendlich muss man das auch üben. Also das ist nicht etwas, was man einfach so hat, sondern das muss man auch immer wieder ein bisschen wahrnehmen.
Mhm. Ich war bei euch daheim. Ihr habt eigentlich ganz eine normale Wohnung. Es hat einfach ein bisschen weniger Stolpersteine. Also sie ist sehr klar eingerichtet. Wie tut ihr zum Beispiel kochen?
Ja, eben meine Küche sieht eigentlich genau gleich aus wie jede andere Küche. Auf einen Moment. Ich habe einfach so zwei, drei Kleinigkeiten, die helfen, so Hilfsmittel, und zwar eine sprechende Waage habe ich zum Beispiel. Das ist etwas ganz Tolles. Mhm. Und ein Messbecher. Das heisst, da kann man auch von innen dann fühlen, wie viel Flüssigkeit das man rein tut. Ja, das sind eigentlich so meine zwei wichtigsten Hilfsmittel, die ich habe. Und sonst ist eigentlich alles ganz normal eingerichtet.
Ihr seid 1966 in Grellingen auf die Welt gekommen. Ihr habt als Baby, respektive als kleines Kind, habt ihr noch ein bisschen etwas gesehen. Was habt ihr denn noch gesehen?
Ich habe gewisse Umrisse gesehen, hell und dunkel, ganz klar. Fußgängerstreifen. Also natürlich nicht ganz, von ganz weit weg, aber einfach, wenn ich ein bisschen näher gestanden bin, stehen die Autos auf dem Trottoir. Das war mir also auch eine grosse Hilfe. Gewisse Farben, nicht alle. Ich habe zum Beispiel schwarz, rot und weiß, weiss ich wirklich noch, wie es aussieht. Andere Farben kann ich mich nicht mehr erinnern. Grün und blau habe ich verwechselt. Violett habe ich überhaupt keine Ahnung, wie es aussieht. Und was ich auch noch ganz lange gesehen habe, ist das Kerzenlicht. Das habe ich wirklich noch bis vor ja, gut etwa zwei Jahren noch wahrgenommen.
Als ich eben bei euch war, bin ich dann rausgegangen und nachher habe ich mir plötzlich überlegt, tut ihr jetzt das Licht ablöst? Ihr eben mit eurem Mann zusammen, der ebenfalls blind ist. Also, ihr braucht ja eigentlich kein Licht. Tut ihr jetzt das Licht ablöschen, wenn ich rausgehe?
Nein, also eben, zum einen, ich sehe noch hell und dunkel und darum möchte ich gleich noch ein bisschen Licht. Mein Partner sieht nichts mehr. Dann kommt es auch noch dazu, dass ich ja den Feuerhund habe. Und gerade im Winter ist es wichtig, dass man auch das Licht ein bisschen brennen lässt. Das kann nicht sein, dass der Hund vom 5 Uhr oben bis, weiß auch nicht, um 8 Uhr am Morgen immer im Dunkeln muss sein. Und darum würde sich gerade jetzt jemand, der auch also Feuerhundehalter, der vollblind ist, würde sich sicher auch ein bisschen darauf achten, auch im Winter, dass das Licht immer wieder an ist.
Mhm. Ihr habt vorhin gesagt, ihr habt ein bisschen gegoogelt über Stefan Kurt. Wie tut ihr die Informationen aus dem Kombi nehmen?
Also es gibt zwei Varianten. Das eine, also, was man sicher hat auf dem PC, was installiert ist, ist Sprachausgabe. Und die Braillezeile. Also die Braillezeile, da kommt einfach alles, was ihr auf dem Bildschirm seht, also lesen wir dann mit den Fingern.
Also wo nehmt ihr das?
Das wird auch installiert am PC. Das ist einfach so eine Braillezeile, die unten bei der Tastatur hängt.
Und telefonieren. Ich habe euch telefoniert und ihr habt gesagt, ja, die Information, ich habe gesagt, ich schicke euch ein SMS. Ihr habt gesagt, ja, ich höre es dann.
Ja, das mache ich mit dem iPhone. Das iPhone hat ja das Voice-Over drin, das ist Sprachausgabe. Und dann kann man sämtliche, also eben alles, was ihr eigentlich auf dem Bildschirm seht, können wir dann ablösen.
Ich möchte kurz in die Geschichte zurückgehen von meinen beiden Gästen. Stefan Kurt ist seit 1959 in Bern, respektive im
Stöckacher
im Bümplitz auf die Welt gekommen.
Schon abgut.
In was für einer Familie?
In einer Familie, die schon einen Giel hatte. Markus, mein ältester Bruder, der ist 5 Jahre älter als ich. Dann komme ich, ich bin Sandwich. Und nach mir ist noch einmal ein Bruder gekommen, 5 Jahre jünger als ich. Und ja, dort sind wir in der Schule. Mein Vater hat das KV gemacht. Ist ein Mathe-Giel, kommt von Bern, ist in Bern geboren. Meine Mutter ist aus Margau gekommen. Und dort haben gelebt. Aber mein Vater hat das KV gemacht und hat nachher sich aufgeschafft in die Zürcher Versicherung und ist nachher dort am Schluss Vizedirektor gewesen. Und ja, dort bin ich gross gewachsen. Gross geworden, ja. In die Schule gegangen. Dann ist das Scharnengut nachher gebaut worden. Bin natürlich dort viel zusammengehangen mit meinen Freunde und hat dort eigentlich meine Kindheit verlebt.
Und hat heute noch Freunde im von dieser Zeit im Scharnengut, wo er immer wieder auf Bern geht. Ihr lebt seit 30 Jahren in Deutschland, zuerst in Hamburg, dann jetzt in Berlin. Ja. Und geht immer wieder zurück auf Bern.
Ich gehe immer wieder zurück. Also meine Eltern sind leider schon tot, beide sind gestorben. Aber mein älter Blütsch lebt noch in Wichtrach. Den gehe ich sehr oft besuchen. Und eben auch alte Freunde vom Scharnengut.
Ihr seid dann in Semmer gegangen, ins Seminar, seid Primarlehrer geworden. Und schlussendlich seid ihr in die Schauspielschule damals noch. Das ist jetzt eine Hochschule für Kunst und Theater, damals noch Schauspielschule. Warum habt ihr den Weg gewählt?
Ich wollte eigentlich immer Schauspieler werden. Ich weiss, ich habe ein Bild von früher von meinen Augen, wo ich schon als kleiner Giel. Wir hatten so einen Eingang im Haus, in diesem Mehrfamilienhaus. Und da waren so Briefkästen. Und ich habe immer an diesen Briefkästen das rumgespielt und den anderen Kindern etwas vorgespielt. Und das hat mir wahnsinnig viel Spass gemacht. Und habe wahrscheinlich irgendjemand imitiert oder den Böschli gespielt. Ich weiss nicht mehr. Auf jeden Fall hat mir das immer Spass gemacht. Der Drang, anderen Leuten etwas vorzuspielen, ist eigentlich nie weggegangen. Aber dann war ich zu jung, als ich 18, 19 war, eigentlich für die Schauspielschule. Und meine Eltern waren auch ganz froh, dass ich zuerst einen anständigen Beruf gelernt habe. Eine gute Allgemeinbildung als Lehrer. Ich habe sehr gerne Kinder und kann auch gut mitnehmen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt machst du das erste Mal den Semmer und wenn du nachher immer noch was Schauspieler werden, dann ist das kein Furz, sondern der hat das richtig Hand und Fuß. Und so war es so, ich habe den Semmer gemacht. Noch ein halbes Jahr unterrichtet, ein bisschen Geld verdient und eine Prüfung für die Schauspielschule gemacht in Bern. Und sie haben mich auch gerade genommen. Und dann bin ich Versorger gewesen.
Jetzt seid ihr ja in einer Zeit Schauspieler geworden, wo man sehr stark die Psychologisierung der Rolle hat vorantrieben. Also man muss ein Gefühl haben und aus diesem Gefühl heraus nachher spielen. Ihr sagt aber, ihr habt vorhin schon gesagt, ihr seid mehr der Nachahmer. Wie macht ihr, schafft ihr euren Zugang zu der Rolle?
Durch das Nachmachen. Also ich bin... Man kann so sagen, es gibt eigentlich zwei grundsätzliche Typen von Schauspielern. Die vielleicht von innen gegen aussen arbeiten und die von aussen gegen innen arbeiten. Die müssen sich das vielleicht vorstellen. Dass, also dann zum Beispiel Grotowski oder Stanislavski.
Ich fühle also, bin ich.
Und dann wo man sagt, okay, der Schauspieler versucht auf Knopfdruck oder auf bei einer gewissen Zeit ein Gefühl herzustellen. Dann fragt man sich ein Schauspieler, wie macht er das? Dann schaut man natürlich in der eigenen Biografie, wo es Sachen gegeben hat, wo du zum Beispiel traurig bist worden. Und dann schaut man, sind die Gefühle mit gewissen Gegenständen korrelieren die. Und dann versucht man nachher in Schauspielschule, oder wenn man Stanislavski lernen will, versucht man nachher, wenn ich zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel, jemand ist gestorben. Und dann zumal habe ich vielleicht gerade ein Glas mit Wasser getrunken. Und dann versuche ich in der Schauspielschule das Gefühl, die Trauer von dem über das Glas zu holen und mir vorzustellen, weisst du noch, dann hast du doch genau in das Glas geschaut, du hast das Wasser angeschaut, und dann sind die Tränen gekommen, weil du so traurig bist, weil jemand ist gestorben. Und jetzt ist die Bühnensituation, oder wie auch immer. Ja, ich weiss, die Situation kommt jetzt, jetzt kommt mein Text und ich nehme das Glas und konzentriere mich jetzt auf das und versuche nachher das Gefühl wieder aufzuholen. Das funktioniert manchmal, bei denen besser, bei denen weniger gut. Und das ist nicht so mein Ding, das kann ich nicht.
Das heisst, wir machen das?
Ich versuche, durch das Nachmachen.
Wenn ich... Jetzt, wenn für die, die daheim sind, es nicht sehen.
Ich versuche es nachzumachen.
Macht
es? Dann manchmal wird es einfach, ist es denn so? Und manchmal auch nicht.
Wir haben ja ein ganz grosses komödiantisches Talent. Ihr seid hier in einer Operette in Berlin, wo ihr also wirklich Pfeffer gebt. Als junger Schauspieler will man ja eigentlich die tragischen Helden vor allem spielen. Und da will man ja nicht eigentlich lustig sein. Wie seid ihr denn darauf gekommen, dass ihr das Talent habt?
Ja, eben, weil viele Leute haben gesagt, du kannst nicht der Held spielen. Das ist viel, die immer nur gelacht. Ich war immer Nummer zwei, eigentlich, der beste Freund des Helden. Aber mittlerweile, am Anfang hat mich das schon ein bisschen gestört, weil ich dachte, ja, komm, du musst doch jetzt hier die grossen Heldenrollen spielen. Aber das bin ich eigentlich nicht. Ich bin schon froh, dass ich vor allem im Theater mein komisches Talent zeigen konnte. Und jetzt auch immer mehr im Film kann ich das zeigen, weil ich glaube, es ist ein grosser Teil von mir. Ja.
Er hat in einem Interview gesagt, er habe den Hang zu den Grümschlern. Also die kleinen wortkargen, zurückgezogenen Spezialtypen.
Ja, vielleicht gerade weil mein Beruf so viel mit Leuten zu tun hat, mit Wirkungen, mit Bühnensituationen, habe ich das ab und zu sehr gerne zum Abschalten, dass ich mich einschliesse bei mir, meine Toncollagen mache oder irgendetwas grümscheln. Irgendwie in meine Welt hineingehen, wo nur ich Zugang habe, wo jetzt nicht für andere ist. Ich muss keine Resultate vorweisen, sondern ich kann für mich etwas grümscheln. Ich glaube, das ist schon... Ja, die Deutschen haben das so gerne.
Was heisst denn Grümschelen auf Deutsch eigentlich?
Ja. Das kann man eben nicht, man kann es nicht übersetzen. Nee. Eigenbrödeln, aber das ist langweilig.
Aber das,
ja,
das gibt es das gar nicht.
Das gibt es gar nicht. Nee. Es gibt viele Wörter in unserer Sprache, die es im Deutschen nicht gibt. Ja.
Du, Sabina Baroni, ich möchte auf eure Geschichte kurz gehen. Ihr seid eben in Grellingen aufgewachsen. In was für einer Familie?
Meine Eltern sind Italiener, also mein Vater ist 1960 in die Schweiz gekommen, als Arbeiter, und ich bin die Jüngste. Bei uns ist es umgekehrt als beim Stefan Kurt, wir sind drei Mädchen.
Okay.
Und ich bin die Jüngste.
Was seid ihr für ein Kind gewesen? Seid ihr in Grellingen in die Schule?
Nein, ich bin in Basel in die Schule, in der Tagesschule für blinde, sehbehinderte Kinder. Hat das damals geheissen. Ja, das war eben eine Tagesschule. Das heisst, ich bin dann so oben immer heim zu der Familie, über das Wochenende. Aber in der Schule bin ich in Basel.
Jetzt ist ja die Tendenz, dass man möglichst viel integriert von Kindern mit speziellen Bedürfnissen. Ihr seid jetzt eben in einer Schule, wo lauter Kinder mit Sehbehinderung waren. Ist das für euch gut gewesen?
Für mich war eigentlich die Situation optimal, weil zum einen bin ich in eine Schule gegangen, wo man meinen Bedürfnissen gerecht war. Also ich habe Blinderschrift gelernt, ich hatte die gute und richtige Unterstützung gehabt, seitens von Lehrern, Erziehern und so weiter. Und toll war es auch, dass ich natürlich täglich heim bin, dass ich in den Ferien daheim war, über das Wochenende. Und doch auch immer die Möglichkeit hatte, mit sehenden Gespännchen zu spielen, eben in Grellingen. Und das ist für mich eigentlich, bis heute sage ich immer, das ist für mich eigentlich das Optimale gewesen.
Ihr seid auch in zwei Welten gelebt, von den Ländern her. Aber eure Eltern sind Italiener. Sie leben jetzt in Italien. Seid ihr viel in Italien gewesen?
Ja, es geht. Also als Kind bin ich öfters gegangen. Dann natürlich als Erwachsene auch. Ich bin dann auch selbstständig ein paar Mal nach Italien. Auch nicht unbedingt immer dort, wo meine Eltern herkommen. Sie kommen aus Sizilien und ich war auch zweimal in der Adriatischen Küste und einmal in Rom. Florenz bin ich auch einmal gewesen. Ja, also ich gehe schon öfters nach Italien. Eigentlich würde ich ein bisschen öfters gerne gehen, aber es ergibt sich einfach nicht so.
Dort habt anschliessend nach eurer Schulzeit die Telefonistin gelernt.
Ja, das habe ich auch in Basel, in der Eingliederungsstelle für blinde Sehbehinderte, hat das auch damals geheißen. Heute heisst es eben anders. Heute heisst es Sehbehindertenhilfe Basel. Dort habe ich meine Ausbildung gemacht. Das ist auch schon lange her. Und ja, dann habe ich auch eine Zeit, ein paar Jahre auf diesem Beruf gearbeitet. Es war aber nicht mein Traumberuf. Ich habe dann noch Punktschriftlehrer gelernt. Dann konnte ich einen Punktschriftunterricht geben. Das sind meistens erwachsene Leute, die als Erwachsene dann die Sehkraft verloren haben. Da hatte ich auch ein paar Schüler. Das war eine ganz spannende Arbeit. Dann, als ich auf Basel kam, ich habe dann noch in La Chaux-de-Fonds eine Zeit lang gelebt, ein paar Jahre. Und hier in Basel habe ich dann noch in der Blinden Kuh gearbeitet.
Also das ist das Restaurant, wo es Feister ist?
Genau, als Kellnerin.
Und das würde mich jetzt mal interessieren, wie ist es eigentlich, wenn ihr in der Dunkelheit etwas einschenkt, wie merkt ihr, dass es voll ist?
Also in der Blinden Kuh, da halte ich die Finger drin.
Ich habe es gerade vorgemacht, darum lachen die Leute.
In der Blinden Kuh haben wir es aber so gelernt, und das geht tatsächlich ein bisschen nach Gewicht. Also gerade beim Wein ist das ganz toll, weil ein Weinglas tut man nie ganz voll einschenken. Und ja, das finde ich eine sehr gute Methode, und das hat auch immer gut geklappt. Also.
Ich habe das auch mal gemacht, in Hamburg hat man das Restaurant, ich weiß nicht, es hat anders geheissen, aber man hat hier in den Raum gehen können, der ganz dunkel war, und dort hat man etwas gegessen und auch von Blinden bedient worden. Da ist mir aufgefallen, dass man viel mehr mit der Stimme muss eigentlich kommunizieren muss. Weil man muss... wir sind da gesessen und haben, jetzt normalerweise würde man jetzt schauen, wo ist der Kellner, und sagen, könnt ihr noch etwas bestellen? Und du sitzt da und merkst, ja, da passiert nichts, wenn du jetzt den Mund nicht aufmachst. Oder? Du sitzt da und musst eigentlich mit der Stimme schauen und sagen, hallo, Entschuldigung, ist jemand da? Und einfach so die abtasten und so kommunizieren. Das hat mich noch wahnsinnig gedacht, dass man eigentlich viel mehr reden muss.
Ja, das ist
ja
so.
Was ist eure Erfahrung? Gibt es irgendeine Geschichte aus dieser blinden Kuh, die ihr jetzt erzählen
könnt? Ja, da gibt es natürlich mehrere Sachen, die noch lustig waren. Etwas, was mir halt immer wieder in den Sinn kommt, ich hatte mal ein nettes Ehepaar, das essen kam. Und als Dessert hat es Milfeuille, also so einen Cremeschnitt, ich glaube mit Vermicelli, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war. Auf jeden Fall, der Mann hat dann so gesagt, oh, eigentlich, ja, das Milfeuille würde ich schon gerne haben, aber ja, das Essen dann, oder, das ist halt ein bisschen schwierig, wenn man es nicht sieht. Und ich muss zugeben, ich bin auch so, also Cremeschnitte esse ich wirklich nur daheim. Und dann habe ich halt dem Mann gesagt, hören Sie, niemand sieht sie jetzt hier. Sie können doch jetzt das Milfeuille nehmen. Nehmen sie halt dann ein bisschen, weil sie mir geht es auch so, ich esse das auch nur daheim. Und dann hat er das genommen und hat Freude gehabt. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt, oft, wenn ich gelegentlich mal einen Cremeschnitt esse, muss ich immer wieder an den Herd denken.
Ich lasse jetzt persönlich auf SRF 1 aus dem Kleintheater Taburetli hier zu Basel. Auf dem Bühnenli sind Giuseppina Barone, der hat jetzt gerade gehört, mit ihrem blinden Führhund Sorino. Sie ist gelehrte Telefonistin und arbeitet jetzt in Allschwil in der Schule für blinde Führhunde als Öffentlichkeitsarbeiterin. Auf das kommen wir auch noch. Und der Stefan Kurt ist da, aufgewachsen zu Bern. Im Moment spielt er im Schauspielhaus Zürich im Stück «Drei Schwestern» von Anton Tschechow. Spielt er dort auch wieder so einen Grümscheler?
Ja, auf eine Art, ja. Der Verschinin, das ist schon eine Art ein Grümsler, der sich versucht, seine Probleme, die er hat, wegzuphilosophieren und dadurch es noch schlimmer macht. Eigentlich. Ja.
Die spielen zurzeit in 6 verschiedenen Produktionen. Wie macht man das, dass man den Text von 6 Rollen behalten kann?
Das frage ich mich auch. Aber es funktioniert. Irgendwie.
Es gibt doch den Witz, wo der Schauspieler auf die Bühne kommt und der Souffleur sagt irgendetwas und dann sagt er zum Souffleur keine Details, welches Stück.
Ja, keine Details.
Geht es euch manchmal schon so?
Ja, so schlimm ist es noch nicht, aber es ist schon manchmal... Nein, ganz ehrlich, ja, im Moment keine Probleme. Das zu switchen. Ich merke, ein bisschen älter ich werde, umso länger brauche ich, ein bisschen mehr einzufinden in ein Stück. Also früher ist es ganz schnell gegangen, eine halbe Stunde. Und dann haben wir auch gelangt, eine halbe Stunde vorher ins Theater zu kommen. Jetzt muss ich schon eine Stunde oder anderthalb vorher und wissen, okay, das Stück, kann ich es noch nicht stören und so. Aber toi, muss Holz anlängen. Der Text kommt noch immer. Ich brauche den Souffleur oder Souffleuse relativ wenig. Mhm. Es ist eine Übungssache. Ich bin manchmal, frage mich selber, wie geht das alles, dass du das nicht durcheinander bringst. Aber es ist schon, gerade jetzt drei Groschenoper, die ich ja sehr lange spiele.
Wo der Maggie Messer spielt und singt und tanzt und in dieser Robert Wilson-Inszenierung, also wirklich brilliert.
Das ist natürlich mittlerweile schon nach 240 Vorstellungen mittlerweile, ist es schon in den Körper reingegangen. Und gut, man muss sich trotzdem immer noch vorbereiten. Ja, das ist eine Übung, die mein Hirn noch mitmacht. Ja.
Mhm. Ihr spielt im Theater und in Filmen. Was macht ihr lieber?
Das ändert immer. Im Moment, wenn ich gerade anschaue, wie viel Theater ich mache, ist es wahrscheinlich Theater. Das ist auch in der Tat so. Es macht mir im Moment sehr viel Spass. Aber wie gesagt, eine gute Filmrolle würde ich jetzt auch nicht ablehnen. Ich bin in der guten oder in der komfortablen Lage, dass ich dadurch, dass ich Theater spiele, muss ich jetzt nicht unbedingt Klinken putzen.
In der Film, bei der Filmgesellschaft?
In der Film. Und ich kann einfach die Angebote, die kommen, kann ich annehmen oder auch nicht. Das finde ich eine sehr angenehme Situation.
Gibt es irgendetwas, wo ihr sagt, ach, das ist manchmal ein bisschen lästig an diesem Job, Schauspieler zu sein?
Ja, das Reisen geht einem ein bisschen auf die Knochen. Also, ich merke es jetzt, weil ich immer von Berlin nach Zürich reise mit dem Flüger und immer hin und her muss. Das ist manchmal ein bisschen mühsam. Das Schminken ist manchmal schon mühsam, gerade beim Robert Wilson, wenn ich schon mal eine Inszenierung von ihm gesehen habe, wo immer sehr viel mit weissen Gesichtern arbeitet, mit viel Schminke, da muss man eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden vorher muss man im Theater sein, muss man sich schminken und dann das ganze Zeug wieder wegzunehmen, das ist schon ziemlich anstrengend für die Haut. Mhm. Und ja, sich jeden Tag immer umzuziehen für die Proben, legt man sich an am Morgen und dann muss man sich schon wieder um 10 Uhr schon wieder umziehen für die Probenklamotten und dann schon wieder für die Vorstellung. Aber gut, das sind kleine Sachen.
Ihr seid 55, ihr seid also eigentlich noch blutjung.
Ja.
Trotzdem möchte ich schnell fragen.
Merci.
Wenn ihr so schaut, ihr seht ja auch ältere Kollegen, wenn ihr so schaut, älter werden im Beruf am Theater, was ist so euer Blick? Wie soll es nicht sein? Zum Beispiel?
Wie jetzt als Schauspieler oder als...
Ja, als Schauspieler.
Älter werden. Mhm. Das ist das Tolle an einem Beruf, dass man eigentlich sein Leben, seine Biografie alles mitnimmt als Schauspieler auf der Bühne. Und da kann man eigentlich fast gar nichts ausblenden oder sollte nichts ausblenden. Das ist das Tolle an einem Beruf, dass man eigentlich auch seine Erfahrungen, die man gemacht hat, die Jahre durch, dass man im besten Fall immer besser wird, immer mehr weiss vom Leben oder immer weniger weiss vom Leben, je nachdem. Und dass nachher könnte theoretisch und auch praktisch auf die Bühne bringen. Das fasziniert mich wahnsinnig. Und das ist ein wahnsinniger Vorteil an diesem Beruf, dass das eigentlich nie aufhört.
Mhm. Eigentlich fast ein bisschen im Gegenteil, oder? Also durch das alles Erlebte, durch die Reife im besten Sinn, werdet ihr interessanter.
Im besten Fall. Die Ansprüche steigen natürlich auch immer. mehr. Das, auch an sich selber. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja.
Giuseppina Baroveni, wenn ich mal auf die blinde Kuh zurückkomme, ihr habt dort euren Mann lernen können. Habe ich es recht in Erinnerung?
Ja, das ist so.
Wie ist es gegangen?
Ja, wir haben halt gleichzeitig angefangen. Wir haben die Schulung zusammen gemacht. Zuerst in Zürich, dann hier in Basel Räumlichkeiten kennengelernt. Und eben, wie man servieren, Wein einschenken und ja, was da alles dazu gehört. Das ist jetzt auch schon eine Zeit her. Ja, und dort haben wir uns kennengelernt. Und zuerst waren wir gute Kollegen gewesen, und dann ist es halt mehr dazugekommen.
Die sind aber auch nicht, eben nicht geblieben in der Blindenkuh, sondern an die Schule für Blindenführhunde in Allschwil. Was macht ihr dort? Was ist euer Job dort?
Also da bin ich in der Öffentlichkeitsarbeit. Das heisst, wir haben sehr viele Schulklassen, die kommen, die Schule besuchen. Und die tue ich dann feiern. Ich zeige zuerst den Film, unseren Schulfilm. Und dann gehen wir durch die Schule, durch das ganze Areal, Zuchtabteilung, bei den grossen Hunden, Pflegeraum, einfach alles, was die Schule so anbietet. Und dazu tue ich dann natürlich immer wieder etwas erklären, eben über die Zucht, über die Hunde. Es kommen natürlich sehr viele Fragen betreffend Sehbehinderung, Blindheit. Und ja, das ist meistens eine sehr spannende Sache. Also, das ist etwas, was ich sehr gerne mache. Es kommen Schulklassen, Ferienpässe, aber auch Erwachsene. Gerade jetzt, so Ende Jahr, Geschäftsausflüge. Manchmal kommen ältere Leute, Wandergruppen, Männergruppen, Frauengruppen. Also alles, was es so gibt.
Die selber arbeiten eben nicht mit den Hunden. Arbeiten. Also Sehbehinderte, die trainieren die Hunde nicht selber trainieren.
Nein.
Warum nicht?
Der Hund muss man eigentlich sofort korrigieren, wenn er einen Fehler macht.
Und jetzt tut er sich gerade bewegen, Dunger, wie wenn man würde hören, dass man von ihm redet.
Bewegen dürfen sich, das ist kein Fehler.
Was dürft ihr nicht? Ja, gut rumlaufen, schiessen. Ja.
Nein, aber gerade jetzt bei der Bezug auf die Feuerarbeit, oder? Das tun dann die Instruktoren tun dann etappenweise den Hunden einiges beibringen, was natürlich wichtig ist. Und wenn der Hund etwas gerade nicht richtig macht auf einen Moment, muss man natürlich korrigieren. Oder wenn es gut macht, dementsprechend loben. Und das muss man wirklich gerade sofort machen. Weil der Hund, wenn man das zu spät macht, dann weiss der Hund schon nicht mehr, warum dass man ihn eigentlich korrigiert.
Was ist für euch wichtig von den Eigenschaften her? Ihr habt gesagt, ihr habt schon den Drittführhund. Was ist das jetzt für ein Hund?
Ja, meine Führhunde sind eigentlich gewissermaßen eigentlich ähnlich und doch nicht ganz ähnlich. Das ist klar, jeder Hund hat natürlich seinen Charakter, seine Eigenschaften. Jetzt gerade der zweite Hund, den ich hatte, war eher ein sehr ruhiger Hund. Also die meisten haben eigentlich gesagt, der Professor, weil er auch so einen Blick hatte wie ein Professor.
Und der ist jetzt, wenn der Zorino ist, heisst er eigentlich Zorino, weil er ein kleiner Zorro ist?
Nein, der heisst, die haben ihm einfach den Namen gegeben, als er auf die Welt gekommen ist. Und ich weiss nicht, ob man dann schon gewusst hat, dass er ein kleiner Zorro ist.
Ist er?
Aber ja, also er ist wilder, also ein bisschen wilder als der andere Hund. Er ist halt, gerade im Freilauf ist er wilder, also geht gerne auf andere Hunde zu und tut gerne mit ihnen spielen, was jetzt der zweite Hund weniger gemacht hat. Der war jetzt mehr ein Eigenbrötler. Und der Zorino spielt halt gerne mit anderen Hunden und er ist auch servicebegierig. Also das merkt man auch daheim, wenn wir mal eine Schublade machen. Der muss auch gerade schauen. Also nicht nur, wenn es zu essen gibt, sondern generell. Er will einfach wissen, was hier läuft. Und ja, aber eben, wie ihr jetzt seht, er ist auch sehr ruhig.
Oder man kann es also gar nichts sagen.
Genau, also er kann beides.
Eure Beziehung zu dem Tier, er unterstützt euch, er ist für euch eine Hilfe im Alltag, sonst vom Herzen her?
Ja, für mich ist natürlich mein Führhund ganz etwas Wichtiges. Also sicher, das Führen ist wichtig. Also ich bin froh, dass es Führhunde gibt, weil ich bin jetzt jemand, der gerne mit dem Hund unterwegs ist. Ich schätze die Führarbeit vom Hund. Aber es ist auch viel mehr. Ich habe eine schöne Beziehung zum Hund. Eben, wie gesagt, wie ich schon vorhin erwähnt habe, ich verbringe eigentlich den ganzen Tag mit meinem Hund. Dazu gehört natürlich auch natürlich zu oben auch ein bisschen das Zusammensein, das Kuscheln, das Schmüserle.
Ist er bei euch im Bett?
Nein, das schon nicht. Da hätten wir ja gar keinen Platz. Nein, aber was wir zum Beispiel machen, das ist, zu oben tun wir so am Boden liegen, auf einer Decke. Und dann tut er sich wirklich so richtig so in meinem Arm kuscheln. Und ich tue dann manchmal etwas hören, ein Hörbuch oder ein bisschen Musik. Ja, das machen wir eigentlich immer wieder, also fast täglich, würde ich sagen.
Stefan Kurt, ihr habt in einem Interview gesagt, ihr seid ein bisschen harmoniesüchtig. Ja, könnt ihr dazu etwas sagen? Das nehmen wir jetzt noch mal apropos kuscheln.
Ja, das habe ich gemerkt und das ist so ein Wesenszug, den ich anscheinend habe. Es ist nicht immer förderlich bei künstlerischer Arbeit, weil da gibt es manchmal unterschiedliche Auffassungen, ganz natürlich.
Und es gibt einen hohen Konkurrenzkampf, da müsst ihr doch schlichtweg eure Ellbogen manchmal brauchen.
Ja, wobei ich eigentlich bisher in meinem Leben gemerkt habe, dass die Ellbogen sind nicht immer förderlich. Also bei mir ist es immer am besten gelaufen, manchmal, wenn ich gar nichts habe gemacht, wenn ich die Sachen halt auf mich zukommen und jetzt gar nicht so das Ziel mir gesetzt habe, nachher auf das zugehen. Das ist ganz unterschiedlich. Ich arbeite daran.
Am harmoniesüchtig sein.
Weniger harmoniesüchtig zu sein. Das ist, wie gesagt, das ist a priori ja nichts Schlechtes.
Nein.
Ich bin ein Waag. Und ein Waag versucht immer ein bisschen auszugleichend zu sein. Aber ich arbeite daran, dass ich manchmal schon sage, was ich denke.
Ihr seid viel unterwegs. Ihr lebt in Berlin, ihr spielt jetzt in Zürich. Ihr seid viel mit dem Flugzeug unterwegs. Ihr arbeitet überhaupt viel, spielt die Filme noch, Dreharbeiten. Was macht ihr daheim, wenn ihr ein Wochenende daheim habt? Gibt es das?
Ja, das gibt's. Am liebsten auch kein Wochenende, weil dann haben die anderen auch Wochenende, sondern am liebsten Dienstag und am Mittwoch oder Donnerstag. Dann mache ich, also das ist für mich eine Ferien, wenn man einfach Alltag hat. Gehen einkaufen, putzen, waschen.
Ein Fernsehen schauen.
Aber Fernsehen schauen, etwas kochen. Ganz normal. Ganz normaler Alltag. Das ist für mich wie Ferien. Weil ich sonst aber immer so viel unterwegs bin und fast nie daheim bin, ist das nachher mit Freunden etwas oder ins Kino zu gehen oder Freunden etwas kochen. Mhm. Das ist für mich nachher Luxus. Und der Alltag ist nachher etwas Spezielles.
Wir kommen schon zum Schluss von dieser Sendung. Josepina Barone, was macht ihr heute noch? Gehen laufen mit dem Hund?
Sehr wahrscheinlich, ja. Gehe ich sicher ein bisschen raus mit ihm, damit er wieder ein bisschen Bewegung hat. Und dann wieder etwas kochen mit meinem Partner und den Sonntag noch ein bisschen geniessen.
Wunderbar. Dann hoffe ich, dass auch ihr hier im Saal und ihr daheim den Sonntag noch geniessen. Schön, dass ihr seid da gewesen. Wieder schauen miteinander.
Persönlich ist heute live aus dem Kleintheater Taburettli zu Basel gekommen. Zu Gast bei der Katharina Kilchmann sind die Josepina Barone von der Schule für blinde Führhunde zu Allschwil-Basel-Land und der Schauspieler Stefan Kurt. Technik Roland Fatzer und Severin Bucher. Sie können die Sendung nochmal hören, entweder heute Abend nach der 10, ebenfalls hier auf SRF 1 oder dann ab morgen im Internet unter srf1.ch bei Sendungen von A bis Z und persönlich. Das Persönliche von nächsten Sonntag, das kommt aus dem Grand Hotel Victoria Jungfrau zu Interlaken. Zu Gast dann die Hotelier Christine Hofmann und der Lauberhorn Organisator und Glaubehorn-Legende Viktor Gertsch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.